Welt.
Hallo Welt. Hallo Roman. Ja, schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, in der Tat.
Leider weiterhin digital, wie es wahrscheinlich vielen geht momentan.
Mhm. Wir haben eine lange Pause gemacht.
Ein bisschen unfreiwillig.
Genau. Es gab einige Krankheitsfälle hier und da und dann gab es verschiedene private Angelegenheiten, alles nicht so spannend, aber es hat sich verzögert und nun sind wir wieder voll am Start.
Genau, wir sind die Netztheologen. Wir spekulieren und gucken, was macht man so mit Technik und wie kriegt man da, was für eine Perspektive gibt es, wenn man da selber Christin ist und sich damit beschäftigt. Dafür haben wir viele Folgen gemacht. Ihr kennt bestimmt auch schon einige. Und heute haben wir uns was Neues ausgedacht. Und zwar, Roman hat sich bereit erklärt, einfach mal einen Text zu lesen, sodass wir den nicht lesen müssen. Also die lieben Hörer und Hörerinnen und ich. Und genau, hast du was ausgesucht aus deiner Forschung?
Genau, für meine eigenen Projekte lese ich ja immer wieder Techniksachen und heute geht es um Paul Tillich.
Hört viel ihr Spaß gleich damit. War eigentlich cool. Also mir hat Spaß gemacht. Mhm. Ich habe was gelernt und ich hoffe, euch geht's dann auch so. Gebt uns gerne Feedback dazu und viel Spaß.
Viel Spaß.
Ja, wir haben uns gedacht, Roman, wir probieren noch was Neues. Und zwar hattest du dir das ausgedacht. Willst du mal kurz erzählen, was deine neue Idee da war?
Ja, ich dachte, da ich mich ja doch auch wissenschaftlich viel mit der Technik beschäftige und mit Technikphilosophie und Theologie natürlich auch, dann könnte ich ein bisschen Input von dem geben, was ich so gelesen habe in letzter Zeit. Weil wir haben ja jetzt eine kleinere Pause gehabt und ich hatte die auch genutzt, um ein bisschen Literatur zu wälzen. Und vielleicht stelle ich so 1-2 Texte einfach in den kommenden Podcast-Folgen, die wir haben, vor und diskutieren die einfach. Also sozusagen ein intellektueller Input, ohne dass wir jetzt speziell unsere klassische Rolle von Theologe und Nerd machen, sondern ich erzähle einfach ein bisschen, was ich lese und du kannst kommentieren, Feedback geben und wir diskutieren das so ein bisschen.
Ja, das finde ich ja besonders geil, weil ich weiß nicht, ob du's weißt, mein Motto ist ja, die Straße liest nicht. Das heißt, ich lese tatsächlich nicht so gerne. Und da könnte ich jetzt total von dir profitieren. Das heißt, du liest diese ganzen langweiligen, hochgestochenen, super schwer zu verstehenden Texte.
Genau, und das gehört ja ohnehin zu meiner Arbeit.
und ich kann einfach mir das erklären lassen und dann meinen Senf dazu geben.
Genau.
Und also natürlich die HörerInnen auch. Das wäre auch ganz geil, ne? Also wenn die würden vielleicht auch davon profitieren.
Und gerade wenn jemand ein Seminar dazu macht oder so, der kann ja direkt an unsere Folge abgreifen und sich schon mal, anstatt den Text zu lesen, sich einfach über den Podcast darauf vorbereiten.
Genau, also für die ganzen Studis da draußen, vielleicht hilfreich. Finde ich eine geile Idee. Was für einen Text hast du denn ausgesucht jetzt für den Start?
Ganz kleinen Text von Tillich. Paul Tillich, genau, ein Theologe und Philosoph aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat dann in den USA gelebt, weil er emigriert ist.
Wegen den Nazis und sowas, ne?
Genau, ja. Und der gilt ja so als Kulturtheologe, Kulturphilosoph, hat sich eben viel Zeit seines Lebens damit beschäftigt, über Kultur nachzudenken. Und er zählt dann eben Technik auch zur Kultur. Der Aufsatz stammt ja aus dem Jahre 1927, das heißt, der ist, entsprechend kannte er natürlich keine Computer und solche Dinge. Aber die Industrialisierung beginnt da ja, hat schon vor 50 Jahren dann begonnen. Dann diese schlimmen Zustände bei den Arbeitern und so, das kennt er also alles. Und dann versucht er jetzt sozusagen kulturphilosophisch den Begriff der Technik ein bisschen nachzugehen.
Also es geht jetzt erstmal um Technik noch nicht ganz so sehr. Und wir gucken mal, ob wir da was lernen können für heute. Also du hättest sie ja wahrscheinlich ja nicht ausgesucht, wenn du jetzt gesagt hättest, komplett wack, der Text bringt uns gar nichts.
Ich würde vielleicht Vorteile benennen, warum ich ihn ausgewählt habe. Also erstens gehört er zu den ersten Texten überhaupt über Technik. Also weil die Industrialisierung sozusagen zweite Hälfte 19. Jahrhundert, die bringt ja überhaupt diese ganzen Maschinen und so weiter und die Fabriken hoch. Und erst da startet ja überhaupt sowas wie Technikphilosophie, davor gibt es sowas gar nicht. Deswegen gehört Tillich durchaus zu einem der Ersten, der überhaupt darüber nachdenkt. Und da kann man Und ich finde, man kann aus ihm tatsächlich auch einige, nicht viele Aspekte, aber einige auch über Computer und über Internet und über das, was wir heute unter Technik verstehen, ableiten.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, damals gab es dann natürlich ja auch schon so die Fragen, was machen wir eigentlich mit zum Beispiel Arbeitslosigkeit, ne? Du hast jetzt Technik, viele Arbeitsplätze fallen weg, weil plötzlich gibt es Maschinen irgendwie, was machen wir damit? Also so was Ähnliches gibt es ja jetzt auch in der Diskussion mit KI, was machen wir, wenn jetzt, man spricht ja immer von diesen Blue-Collar- und White-Collar-Jobs, die dann irgendwie wegfallen, ne? Also wenn jetzt einige Aufgaben automatisiert werden können, neue Aufgaben automatisiert werden können und dann fallen ja sicherlich auch Jobs weg.
Genau.
Die Leute müssen natürlich dann auch umlernen, stehen vielleicht vor Existenzkrisen oder wir haben gar nicht mehr genug Jobs und so. Also das wäre ja schon so eine Parallele, oder? Oder geht es in die Richtung?
Definitiv.
Oder
ist das was ganz anderes? Das macht er auch, da ist das sehr positiv. Weil er sagt, da kommt jetzt, also er sieht die Maschine und die Technik sehr positiv und meint, hier besteht die Möglichkeit, Arbeit abzuschaffen, endgültig den Menschen von seinen, sozusagen den menschlichen Körper als Werkzeug zu entfernen und den Menschen nur noch als Lenker und einzusetzen für die Maschinen. Und das sei sozusagen ein unglaublicher Fortschritt in seinen Augen, weil der Mensch sozusagen nicht mehr körperlich verschlissen wird. Ja.
Warst du jetzt schon mitten im Text oder?
Genau, das ist eher
die Preview
das eher,
so.
Das ist schon eher aus der Mitte des Textes, genau, das war auf deine Frage. Ich würde ihn vielleicht so ganz grob skizzieren. Der Text ist nur 10 Seiten lang, also.
Ja, hau rein.
Also der Text heißt Logos und Mythos der Technik. Und am Ende, deswegen heißt er Mythos, am Ende geht er auch tatsächlich auf die religiösen Symbolik der Technik ein. Also nicht inwiefern Technik religiös ist, aber welche Symbole hinter technischen Erfindungen stecken, die vielleicht auch christlich relevant sind, das behandelt er dann am Ende. Und unter Logos versteht er ein Stück weit, das hat man früher in der Philosophie, hat man das Wesensschau genannt oder Wesensdefinition. Ne? Man hat früher immer nach den Wesen der Dinge immer geguckt. Und unter dieser Frage behandelt natürlich auch Tillich die Technik, also das Wesen der Technik, sozusagen die Kernelemente, das Zentrum, was kennzeichnet das ganz charakteristisch. Das sind so die Fragen, die ihn leiten. So ist der Text gegliedert, ne, zwischen diesen zwei Teilen. Und der große Teil ist eben erstmal Logos, also der beschreibt da, die moderne Technik, also natürlich gab es die digitale Technik noch nicht, das ist für ihn, die moderne Technik ist für ihn die Dampfmaschine, nicht? Die Fabrikmaschinen, die Sägewerke und so weiter und so fort, der Häuserbau und all das, also aus Zement und so weiter. Das ist für ihn seine moderne Technik. Wobei er hat natürlich schon lange gelebt, aber er hat sich später, glaube in den 70ern oder so ist er gestorben, bin mir nicht ganz sicher, er hat sich dann nicht mehr mit diesen Begriffen wieder auseinandergesetzt. Also insofern ist das.
Also er hat wahrscheinlich so die ersten 70er, ja gut, das war wahrscheinlich noch eher so eine Randerscheinung damals, ne? Da gibt's dann.
Na gut, die Autos, ne, die kennt er natürlich schon. Also die füllen
auch. Ja gut, aber noch keine selbstfahrenden.
Nein, natürlich nicht. Nein.
Nee, ich meine jetzt Computer oder so. Also er hat da kam ja wahrscheinlich so gerade die ersten Ausläufer an den mit Lochkarten und so weiter. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ne? 80er fing dann ja so das klassische PC und auch erste Internetausläufe und so, also das hat er wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen dann.
Ja,
nur so die genau, ganz frühen Anfänge.
Schnell Wikipedia aufgerufen, 65 ist er gestorben, das heißt, da gab es wahrscheinlich noch keine Ausgriffe in die digitale Technik. Gut, aber macht ja nichts, also das ist nun mal ein Mangel, den es da gibt und das müssen wir ihn ja nicht schlecht anrechnen. Also vielleicht können wir das, was diskussionswürdig ist, ist vielleicht sein großer Optimismus gegenüber der Technik. Also das können wir ja noch machen. Aber ich beschreibe mal kurz diesen Logos der Technik. Also was meint er damit? Zuerst mal ist ganz interessant, dass er Technik, also wirklich maschinelle Technik, in der Natur verwurzelt sieht. Er meint, die Natur selbst sei technisch. Und zwar ist alles technische Handeln für ihn, wenn man Mittel für einen Zweck einsetzt. Also wenn ich ein Mittel gebrauche, um etwas zu erreichen. Und da meint er, selbst die Natur handelt technisch, weil sie das auch macht. Er bringt dann das Beispiel einer fleischfressenden Pflanze. Also dass die Natur so etwas schafft, wie eine ein baggerähnliches Maul, das so sensibel auf die Fliege reagiert, die da landet und zuschnappt. Das ist für ihn ein wunderbares Beispiel für Naturtechnik, weil die Natur Mittel einsetzt, um den Zweck der Pflanzenerhaltung hier aufrechtzuerhalten und dieses krasse Gebilde eines Baggers, einer fleischfressenden Pflanze schafft. Und in diesem Sinne entsteht auch der Mensch. Also das ist interessant, obwohl er Theologe ist, meint er hier, der Mensch entsteht auch als eine Schöpfung der Natur, als eine Entwicklung, eine technische Entwicklung der Natur. Der Mensch hat aber etwas Besonderes, nämlich, dass der Mensch das erste Wesen auf der Welt ist, das fähig ist, selbst Technik zu herzustellen. Ja, er ist zwar ein technisches Gebilde, die Natur hat ihn sozusagen als Mittel für einen bestimmten Zweck entworfen, aber der Mensch er springt dann sozusagen irgendwann ab von der Natur und kann selber Technik machen. Das ist etwas Ungewöhnliches.
Also der Gegensatz zur fleischfressenden Pflanze ist, die fleischfressende Pflanze isst sozusagen die Technik.
Sie entwickelt keinen Hammer. Die fleischfressende Pflanze kann keinen Hammer mehr herstellen, um die Fliege platt zu machen. Oder eine Fliegenklatsche oder sowas. Sie ist begrenzt auf ihre eigene technische Voraussetzung sozusagen. Sie hat nur die Hände wie wir. Aber
es gibt ja auch ein paar Tiere, die sowas machen, oder? Also so Eichhörnchen, die, oder gibt es auch diese Vögel, die dann irgendwie Sachen aus Höhe auf eine Nuss fallen lassen, damit es bricht, oder keine Ameisen, die halt irgendwelche Stöckchen benutzen, oder Biber, ja, die halt irgendwie Dämme bauen und so.
Genau, das, ich weiß nicht, wie der Stand dabei Tillich ist, ob er das alles kennt, das stimmt, das gibt es. Aber hier könnte man ja sagen, das sind keine Werkzeuge. Also das ist ja kein Hammer, den sie da herstellen. Sie nehmen halt einen Stock. Das ist ein Mittel für einen Zweck, das ist ein technisches Handeln, definitiv. Aber sie stellen keine technischen Geräte her, keine Maschinen oder so etwas. Und das kann nur der Mensch. Zumindest in der auf die Maschine hinbezogen.
Ja, oder qualitativ ist natürlich ein Unterschied, ne? Also ob ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Stöckchen aneinander binde, weil ich das halt kann als, weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Menschenaffenart oder so. Oder ob ich jetzt eine Dampfmaschine baue. Also das ist ja ganz klar auch ein, ist nicht ganz vergleichbar.
Ja. Und was der noch einführt für die Menschen als Unterschied zum Affen jetzt beispielsweise, ist, dass er sagt, die Natur, wenn sie eben diese fleischfressende Pflanze erschafft, kann sie Zweck und Mittel nicht trennen. Also das Mittel ist für den Zweck da und der Zweck ist für die Mittel da. Das heißt, die Art und Weise, wie die Pflanze aussieht und wie sie gestaltet ist, dient nur allein diesem Zweck. Das heißt, das Mittel ist da drinne, sozusagen. Das ist eins. Und der Mensch kann aber nun, und das führt auf seine Geistesfähigkeit zurück, der Mensch kann Zweck und Mittel trennen. Er kann tatsächlich etwas herstellen, was nicht mehr Mittel ist, unabhängig von Mitteln ist. Und das klassische Beispiel bei ihm, das Holz. Also wenn der Mensch Holz herstellt, dann ist dieses Holz als Zweck völlig unabhängig von den Mitteln geworden und es ist auch nur in dieser Eigenart als Holz überhaupt nur sinnvoll. Sobald es kein Holz für den Bau eines Hauses ist, ist es Schrott sozusagen, ist es Müll. Das heißt, nur also man macht aus einem Baum ein Holz, damit man damit etwas baut. Und wenn diese Funktion wegfällt, ja, wenn das Holz nicht für den Bau gebraucht wird, dann kann es für nichts mehr gebraucht werden. Dann ist es sozusagen Abfall. Ja, das zeigt auch am Beispiel von einer Maschine, die untauglich ist oder kaputt gegangen ist. Diese Maschine hat keinerlei Sinn mehr, weil sie ihren Zweck verloren hat. Und wenn sie ihren Zweck verloren hat, ist sie völlig unbrauchbar und ist Altmetall, sagt er. Und da sieht man doch ganz deutlich, dass der Mensch durch sein technisches Schaffen etwas bewirkt, wo diese Zweck- und Mittelgeschichte auseinanderreißt. Denn wenn eben der Zweck bei der ausrangierten Maschine nicht mehr da ist, weil sie nicht funktioniert, hat sie gar keinen anderen Zweck mehr. Sie ist wirklich nur noch Müll. Und man kann mit ihr nichts mehr machen, außer vielleicht die Teile ausschlachten oder sowas. Das ist etwas Spannendes.
Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also was ist dann ist es doch immer noch ein Mittel, das hat nur keinen Zweck mehr oder ist es dann kein Mittel mehr, weil es keinen Zweck mehr gibt?
Naja, es ist kein Problem. Es ist nur eine Feststellung, dass sobald bei einer Maschine der Zweck wegfällt, es nichts mehr ist. Es ist Müll.
Okay, und wie ist das jetzt bei den anderen Sachen, also mit dem Beispiel Tiere oder so oder fleischfressende Pflanze? Wenn das jetzt, keine Ahnung, angenommen, die Insekten werden schlauer und fallen nicht mehr drauf rein, ist sie dann, also wäre das dann nicht auch anders oder ist das dann, weil die Pflanze immer noch die Pflanze ist oder wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, also die Pflanze kann ja, also diese fleischfressende Pflanze kann ja niemals zwecklos sein. Also weil weil sowohl das Mittel als auch Zweck in ihr selber liegen.
Also, okay, also vielleicht sinnlos für andere Leute, ne? Also man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, der Mensch findet es halt dumm, dass es diese Pflanze gibt, dann ist sie für ihn sinnlos oder für sie. Aber ja, an sich, ja, okay, ich glaube, ich habe es gerafft.
Nicht, also man kann ja nicht sagen, die Pflanze ist hergestellt zu etwas. Das kann man ja über diese Naturdinge gar nicht sagen. Man kann ja nicht sagen, der Baum ist für etwas da. Also der Baum ist schlicht und einfach da. Nur das Holz, das kann für etwas da sein, nämlich für den Hausbau.
Ich will jetzt nicht zu weit abdriften, du kannst dich dann bremsen, ne? Aber es hat doch schon auch so eine, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als irgendwie sowas Kapitalistisches oder so.
Ja.
Also etwas wird nur für einen Zweck gemacht und ist gar nicht wertlos, wenn dieser Zweck weg ist. Ich habe vorhin an Kunst gedacht, ne? Also man könnte natürlich sagen, eine alte Maschine kann natürlich auch Kunst sein oder man stellt die auch in Museen. Also die scheinen ja immer noch einen Wert zu haben. Also nicht alle natürlich vielleicht, aber also da scheint ja doch noch mehr zu sein.
Definitiv, und man könnte. Das sagt Tillich auch. Also Kunst und technisches Herstellen können durchaus parallel laufen. Und er sagt ja sogar solche Dinge wie, dass das Herstellen von Technik überhaupt ein Kunstwerk auch ist. Also das, was wir gar nicht so wirklich mehr realisieren, dass das technische Handeln ein Schöpfungswerk ist, ein Kunstwerk ist. Das sah mir gar nicht so sehr mehr auf den Schirm wie er. Aber du hast recht, also diese Kapitalismusverfangenheit, es muss gar nicht mit dem Kapitalismus zusammenhängen. Also schon der Hammer ist ja völlig nutzlos, wenn er kaputt gegangen ist, wenn sein Stiel abgebrochen ist. Dann ist er nicht mehr zu gebrauchen. Dann ist er auch alt.
Also ja, genau. Also es gibt ja diese ja schon perverse Denkweise, dass das bei Menschen auch so ist. Wenn ich als Mensch mich definiere über meine Leistung, ne? Zum Beispiel ich bin jetzt ein, Bauarbeiter. Und irgendwann fällt mir halt ein Stein auf den Fuß und dann kann ich diese Tätigkeit nicht mehr ausüben. Mhm. Dann verliere ich mein Wert als Bauarbeiter und fühle mich dann wertlos oder so. Ja. Also diese Denkweise, dass das so ist, also das haben wir ja irgendwie auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es vorher das gab, ich bin ja nicht alt genug, aber das haben wir ja schon so ein bisschen übertragen auf den Menschen dann auch, oder?
Definitiv.
Also das wäre interessant, ob das daherkommt. Sagt er da was dazu? Also, dass quasi, weil wir die Werkzeuge irgendwann wegschmeißen, dass wir dadurch auch denken, wir selber sind ja nichts mehr wert, wenn wir unseren Zweck nicht mehr erfüllen oder so.
Ja.
Oder ist das vielleicht umgedreht?
Ich finde deine Perspektive extrem genial, weil das ist auch, was ich meine, dass Technik in uns schafft, dass wir diese Denkweise annehmen. Und Tillich ist hier ganz optimistisch und kennt das nicht. Also, man könnte ihm tatsächlich da fast Naivität vorwerfen, dass er meint, oder er kennt sozusagen nicht diese Effekte noch, die Technik hervorruft, die sie dann auf den Menschen vielleicht sozusagen hinauswirft. Er würde, beziehungsweise er kennt diese Effekte, aber er unterstellt sie dem Kapitalismus. Er sagt, die Wirtschaft missbraucht die Technik, indem sie genau das schafft, dass sie die Arbeiter nur noch als Körper versteht, die in der Fabrik malochen müssen. Und wenn sie das nicht mehr tun, sind sie wertlos. Das unterstellt er alles dem Kapitalismus. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber er würde das eben nicht dem technischen Gerät an sich unterstellen, dass das auch so eine Wirkung auf uns hat. Und da finde ich das richtig, was du sagst. Man könnte das auf den Satz runterbringen, wie wir mit den Dingen verfahren, so verfahren wir uns mit uns selbst. Und wenn wir mit den Computern und mit den Geräten und mit den Hämmern so verfahren, dass sie nutzlos werden, sobald sie ihren Zweck nicht erfüllen, dann kann das auf uns selbst zurückschlagen, dass wir auch mit den Menschen so verfahren, dass sie nutzlos werden.
Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute gibt, die das nicht so sehen, aber ich finde, die auch sagen, das ist okay und es wird natürlich auch sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dingen und Menschen und Menschenwürde natürlich jetzt nicht für ein Auto gilt und so, obwohl es witzigerweise ja immer wieder auch Filme und Romane und so weiter gibt, die sich genau damit beschäftigen, ne? Also ich will aber nicht abgeschaltet werden, wenn die Maschine dann so am Ende ihrer Laufzeit ist und irgendwie ein Bewusstsein hat oder so. Aber ich finde den Gedanken spannend, weil ich muss irgendwie so an Nachhaltigkeit denken. Ist ja gerade so ein bisschen ein Hype, ja? Also ja. Oder kommt im Kommen, ich meine, das ist nicht negativ. Ja, dass man halt sagt, wenn ich eben meinen, weiß ich nicht, meinen Laptop gebraucht kaufe oder irgendwie länger benutze oder probiere, den fit zu halten oder was auch immer, also einfach irgendwie ja nicht so ein Wegwerfkultur zu haben, ob das vielleicht dann auch im Umkehrschluss was mit meinem Menschenbild macht. Mhm. Und man muss ja, also stelle ich jetzt, es ist einfach eine Beobachtung, weiß nicht, ob sie stimmt oder ob die jeder nachvollziehen kann, aber es gibt ja auch schon so in den politischen Lagern oder in den wirtschaftlichen Einstellungen ja schon auch einen Zusammenhang, würde ich sagen. Ne? Also Leute, die jetzt vielleicht eher sagen, wirtschaftsliberaler denken, ne? und dann irgendwie auch, ja, das ist auch Fortschritt und wenn wir Sachen wegschmeißen, entwickeln sich dann neue und stimmt ja auch alles. Ne? Mhm. Aber dass die vielleicht auch eher dann dazu neigen, auch in sozialen Fragen oder in ein bisschen laxer zu sein oder so. Ne?
Ja.
Währenddessen natürlich vielleicht Leute, die sich eher auch um soziale Gerechtigkeit kümmern, eher auch dazu tendieren, vielleicht auch ja, nachhaltige bei technischen Sachen nachhaltig zu sein. Muss natürlich nicht sein, ne? Es gibt natürlich auch, alles ist komplex und so, aber vielleicht kann man das schon, also es kommt mir so vor, als würde das schon dafür sprechen, dass es da vielleicht einen Zusammenhang gibt, ne? Und es sind ja auch die gleichen Menschen, die dann denken, also die, ja.
Ja, also ich bin auch da auf deiner Seite, ich habe auch dieses Gefühl, dass wenn Menschen mit mehr Achtsamkeit im Leben umgehen, auch mit den schlichten Geräten, die sie haben, dann sensibilisiert das die Menschen vielleicht auch für so etwas wie das Schöpfungswerk. Also, also im Sinne von Gott schafft die Welt und schafft die Dinge. Das bedeutet doch, dass das alles irgendwie wertvoll ist. Ja, und dafür muss man sensibel sein für solch eine Wahrnehmung. Und wenn du alles allein auf Rationalität und Vervollkommnung und von Entwicklung her denkst, dann verlierst du vielleicht diese Achtsamkeit auch aus den Augen. Und das wirkt natürlich auch auf dich und deine Psyche zurück. Das glaube ich auch. Also, dass die verschiedenen Charaktere sich dann ausbilden.
Ja, aber ich meine, das hemmt natürlich aber auch Verbesserungen. Ne? Also,
ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. Asbest zum Beispiel. Ne? Also man hat jetzt eine alte, schöne Hütte und die hat ein Asbestdach. Also eine Gartenlaube oder so irgendwas. Habe ich neulich mal eines gesehen, das hatte so ein Asbestdach. Mhm. Und dann hat es ja eine Nostalgie und man hat vielleicht Kindheitserinnerungen oder was auch immer. Es ist vielleicht schön einfach nur. Und dann kommt ja jemand und sagt halt, ja, Digi ist ja nett, aber das ist halt hochgiftiges Material da oben drauf oder das kann halt auch Leute gefährden, wenn es irgendwann korrodiert oder sowas. Lass doch mal abbauen. Ja, und dann würde ich natürlich schon sagen, dass das eine gute Sache ist. Also vielleicht könnte man dasselbe. Ich finde das immer ganz interessant bei Autos. Das ist so eine, das ist irgendwie so ein, ist schon ein bisschen schizophren, habe ich manchmal das Gefühl. Also es gibt ja Oldtimer und die sind ja unfassbar scheiße schmutzig für die Umwelt.
Ja,
genau, die haben teilweise keinen Cut, die schlucken 20 Liter oder was auch immer.
Ja.
Und trotzdem müssen die noch nicht mal Steuern zahlen. Ne? Also ist natürlich jetzt okay, weil es gibt nicht so viele Oldtimer, die fallen jetzt nicht ins Gewicht für alles.
Ja.
Aber dann denke ich mir halt auch so, und witzigerweise ist natürlich jetzt auch nicht so, aber ich habe auch oft auch gesehen, Leute, die vielleicht grün wählen oder so oder gegen Atomkraft sind, aber die dann einen alten Bulli fahren, VW-Bulli, ja, weil der irgendwie verbinden die damit die Hippie-Zeit und was auch immer und man kann da drin schlafen und unabhängig und was auch immer. Und dann denke ich mir immer nur so, was ist los bei dir? Du bist doch sonst halt immer gegen SUVs und alles. Weißt du was, dieser Fuck-Bulli, der verschluckt wahrscheinlich das Doppelte von so einem Porsche Cayenne oder so. und bei dem, da hast du deine romantische Beziehung, ja. Und dann guckst du die Leute aus dem, weiß ich nicht, Charlottenburg oder was auch immer, ein reiches Viertel ist,
komisch.
Dumm an, wenn die da mit ihren SUVs rumfahren. Also das scheint mir genau diesen Konflikt irgendwie auch so ein bisschen zu verbildlichen, ja. Das irgendwie.
Es ist spannend. Also Tillich spricht so ein ähnliches Phänomen an, wenn er von der Entwicklung der Technik spricht und meint, das schiebt auch den Kapitalismus und der Profitgewinnung zu. Es gibt so eine Tendenz, Klimbim am Technik zu machen. Also man hindert Technik, so nennt er das, an einer technischen oder rationalen Vervollkommnung, in denen man irgendwelche unsinnigen Sachen dran kleistert. Also das kann man an Kleidung sehen ganz gut. Man kann Kleidung sehr funktional gestalten und da würde Tillich sofort sagen, genau das ist die richtige Entwicklung der Technik und des Geistes. Da wird das vervollkommnet, wozu Kleidung sozusagen erfunden wurde, den Menschen bestmöglich zu schützen. Aber es gibt dann sozusagen ein rein aus dem Verkaufszweck heraus entstandenen Tendenz dieser Kleidung, die rein funktional sein sollte, irgendwelche Rüschen oder irgendwelche Fäden oder irgendwelchen Mist anzukleben oder irgendwelche Etiketten dran zu machen, nur damit sie cool und irgendwie besonders aussieht. Und er meinte, das sei total verwerflich für ihn, weil das sozusagen voll der Rückschritt ist. Also man versetzt sich da eben natürlich auch immer in die Vergangenheit zurück und so, und diese Nostalgie-Effekte, das ist, sei für ihn totaler Unsinn, weil das die Technik selbst daran hemmt, sich zu entwickeln. Und darin ist er extremer Positivist, weil er meint, wenn die Technik tatsächlich unabhängig wäre von den ökonomischen Interessen, dann würde sie wirklich auch die Menschheit auch erlösen. Da in solche Richtung denkt er, was auch durchaus gar nicht so unplausibel ist, denn was wir feststellen, er spricht davon, dass es nur möglich ist, eine einzige Menschheit zu schaffen durch Technik. Und da hat er recht. Wenn wir das Internet sehen.
Das verstehe ich nicht.
Ja, also so würde ich ihn interpretieren. Eine einzige Menschheit durch Technik heißt, dass die Menschen alle untereinander verbunden sind. Also kommunikativ.
Gräben überwinden und so weiter.
Ja, nicht nur im Dialog, sondern auch rein kommunikativ. Und da hat er vollkommen recht, dass nur das Internet das ermöglicht. Also wenn du sozusagen die Nationalität abschaffen willst und eine einzige Menschheitsfamilie schaffen willst, dann kannst du das nicht ohne Technik machen, nämlich die Kommunikationstechnik.
Ja.
Und da in dieser Richtung, also das ist ja prophetisch, ne? Vor 100 Jahren sieht er sozusagen das Internet heraufziehen und meint, die Technik schafft so etwas wie eine Menschheitsfamilie, weil sie eben diese Kommunikation ermöglicht. Also das ist ein Traum. Weit entfernt.
Ja, aber es ist auch hart naiv, ne?
Na, also absolut.
Wir wissen ja heutzutage, dass das Gegenteil passiert ist.
Es ist richtig, genau. Ja. Und natürlich ist das völlig naiv. Das Spannende ist aber, dass er recht darin hat, dass nur Technik das schaffen kann. Es gibt, also er hat ja schon recht, dass nur das Internet das ermöglicht. Wir haben es heute total pervertiert und es ist alles andere als das geworden. Trotzdem liegt aber im Internet ja genau diese Möglichkeit der einen Menschheitsfamilie, weil nur da die Kommunikation stattfinden kann. Das ist ja das Spannende.
Ja, und Kommunikation wichtig ist sozusagen. Ja, also
Ich habe es jetzt
Kommunikation
nur als Beispiel genommen.
Ja. Achso, gibt es noch mehr? Ich bin mir nicht sicher, ob, rein theoretisch, also das wird natürlich mit Menschen nicht funktionieren, glaube ich, weil wir einfach zu viel Gier und Abgrenzung und so in uns haben, auch wenn es natürlich schöne, gute Beispiele gibt, ne, wie Wiedervereinigung oder insgesamt, wir sind ja schon auch größer aufgestellt, aber man könnte ja theoretisch auch sagen, ja, da gibt es jetzt irgendein Volk, von uns aus gesehen vielleicht in Amerika, und das sind auch nette Leute. Ich weiß nichts über die, ich kann nicht mit denen reden, aber ich muss sie ja jetzt deswegen nicht angreifen, kolonialisieren oder was auch immer. Also,
ja.
Also ist es ja theoretisch auch möglich, einen
ja, gut, ja, aber
ich weiß nicht, ob er das so meinte, ob er das so als
seine,
du hast ja vorhin gesagt, Erlösung, ne?
Also seine Vision. Seine Vision ist ja schon christlicher, im Sinne von einer Menschheit. Also das ist ja auch das christliche Bild, was wir haben, oder?
Ja, aber doch nicht durch, also ich glaube schon, also ich habe da vorhin auch dran gedacht, ne? Also dass man sagt, natürlich ist die große Hoffnung, die christliche Hoffnung vom Reich Gottes, die neue Erde, in der eben die ganze Scheiße nicht mehr ist, die jetzt
genau,
da drin ist.
Wo es keine Nation gibt, sondern nur sozusagen ein Volk Gottes. Das wäre ja doch eine
genau,
christliche
also,
Vision.
Diese Vision ist ja schon auch da und ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll, da auch hinzuarbeiten als Menschheit und zu sagen,
ja.
Lass uns doch probieren, wir wissen natürlich, wir können uns nicht selber erlösen, aber es ist natürlich trotzdem eine gute Sache, meinem Nachbarn zu helfen oder
genau,
in diese Richtung
zu gehen
oder was auch immer.
Ja, ja.
Genau, diesen Weg einzuschlagen, diese Vision vor Augen zu haben, ne? Auch wenn wir wissen, natürlich werden wir sie nicht aus eigener Kraft jetzt durch unsere tolle Leistung und tolle Technik uns selbst erlösen und selbst aus dem Sumpf ziehen können. Ne? Das ist, glaube ich, genauso ein christlicher Realismus, ne? Dass wir wissen, das schaffen wir auch nicht. Aber das geht ja auch zusammen. Aber er meint das doch jetzt, wenn ich, also zumindest klang das so, als ob er so ein bisschen in Richtung Selbsterlösung gehen wollte. Ne? Also ich glaube, die christliche Hoffnung ist ja schon, dass die neue Erde eben auch durch Jesus Christus kommt oder von Gott herkommt oder so. Ne? Also dass das auch was ist, natürlich kann man sagen, Gott wirkt auch in Fortschritt über Jahrhunderte hinweg oder so. Ne?
Ja.
Aber das erscheint mir ja schon noch irgendwie so ein, Ja, also dass wir uns das selber schaffen, ne? Wenn wir nur, das ist so ein bisschen humanistisch oder auch, oder? Also, dass man sagt, wenn wir jetzt nur alles immer krasser und immer geiler werden, dann werden wir irgendwann alle Krankheiten besiegt haben und nicht nur eine. Und sind dann irgendwann leben wir auf dem Paradies auf Erden und haben es uns selbst durch Fortschritt gemacht. Beigebracht.
Ja.
Und das ist ja schon was, wo ich sagen würde, dass es nicht, also dass das, so wie ich das, die christliche Vision verstehe, ist sie da schon ein bisschen realistischer.
Da würde ich mit zwei Aspekten antworten. Also einmal hat Tillich eine etwas eigene Eschatologie. Also er sieht das nicht so, dass es ein Ende
der Eschatologie, kannst du nochmal erklären? Was?
Also eine Lehre von den letzten Dingen oder vom Himmel, vielleicht eine Lehre vom Himmel, da ist er etwas eigenständig. Also er würde nicht sagen, das kommt sozusagen historisch irgendwann ein Kollaps auf uns zu mit Feuerregen und dann kommt Gott vom Himmel, sondern der hat dann eine etwas eigene Sicht, die darin stark ist, nämlich, dass er sagt, Eschatologie kann sich nur ihr Maß vorgeben von Christus her und nicht von einer Zukunft her. Also das ist spannend, weil er sagt, anstatt sozusagen nach vorne zu hoffen, was alles möglich sein wird, mit Gott und wie gut unser Leben ist mit Gott, dann irgendwann sagt er, nee, wir müssen immer zurückgucken zu Christus. Das, was das schreibt er in der systematischen Theologie, die Vollkommenheit ist in Christus bereits erschienen. Also mehr als das, was in Christus ist und erschienen ist, wird niemals mehr kommen. Das ist das Spannende an seiner Eschatologie. Das heißt, er reißt da wirklich die ganze Apokalyptik raus und sagt, das ist insofern Spinnerei, als dort niemals etwas Besseres sein kann, als in Christus schon ist. Und das ist ganz spannend.
Also so,
ich find's richtig.
Ist das wie ist das gemeint? Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Also er meint quasi, dass man durch diese Apokalyptik oft in so ein Denken verfällt, dass das Beste noch kommt.
Genau.
Aber dabei
genau,
war das Beste schon da.
Sozusagen. Richtig, genau. Man würde sagen, Christus ist nur sozusagen der erste Schritt, es wird noch besser werden. Und das kehrt natürlich um. Er sagt, es wird niemals besser werden, als es in Christus schon vorgezeichnet ist. Ja, also natürlich ist die Welt nicht durch Christus jetzt realiter anders geworden. Wir haben immer noch Kriege und Sünde und alles. Aber was in ihm erschienen ist, nämlich dieses Leben, weil er nennt das ja neues Sein, das müssen wir jetzt nicht alles ausführen, aber das, was er etabliert hat, die Kirche, den Glauben, das ist das Wichtigste, sozusagen das wichtigste Fundament, das ist schon vollkommen. Also über den Glauben hinaus, über die Kirche hinaus, in ihrer idealen Natur natürlich, nicht in der historischen und gesellschaftlichen Natur, kann es nichts geben. Also auch sozusagen auch die Gottesbeziehung, die Christus zu Gott hatte, die kann auch niemals noch vertiefter werden irgendwann am Ende der Welt.
Da würde ich ja auch mitgehen, aber meint er das, also um wieder zurückzukommen, meint er das so, dass es nicht.
Na, jetzt würde er sagen,
also es muss ja schon nochmal was passieren, ne? Also es ist ja relativ offensichtlich, dass
die
Welt jetzt nicht besonders toll ist manchmal.
Ja, genau. Im Hinblick auf die Technik wäre es ganz einfach. Er würde sagen, wenn wir die Vollkommenheit in Christus haben und sie sehen und sie im Neuen Testament bezeugt ist, dann haben wir schon sozusagen die Vision, die wir hier als Menschen verwirklichen müssen. Wir haben das Ziel, wir haben die Aufgabe und die Technik ist sozusagen tatsächlich qualitativ ein Sprung, der uns an das Reich Gottes nochmal näher bringen kann. Ja, weil ja, eben aber diese mit Einheit.
Ziel ist zu erreichen. Also, das ist das, womit ich ein Problem habe. Ne? Also, dass man sagt, man kann natürlich Gutes bewirken und das findet sicherlich Gott auch super, ne? Wenn wir irgendwie durch Technik jetzt, keine Ahnung, wahnsinnig viele Impfstoffe herstellen können oder so. Aber was mir da immer fehlt in dieser Technik, in diesem Technikoptimismus ist, dass doch völlig klar, dass das höchstens eine Verlängerung sein kann. Ja. Also selbst wenn wir, ich glaube, das haben wir schon mal im KI-Ding, der KI-Folge schon mal kurz angerissen, dass selbst wenn wir alle Krankheiten ausrotten können, auch in der Natur, es gibt immer noch irgendwelche Käfer, die sich gegenseitig auffressen und der Löwe reißt die Gazelle, ne? Also irgendwie so, also das, die Natur ist ja nicht, wenn angenommen, der Mensch ist ja nicht das einzige Problem, ne?
Ja.
Also auch Gewalt gibt es ja sonst in der Natur, Ungerechtigkeiten, keine Ahnung, aussterbende Tiere, gibt es alles auch ohne Menschen. Und noch weiter gedacht, in 4 Milliarden Jahren verglüht die Sonne. Dann kannst du natürlich noch sagen, ja gut, wir finden irgendeinen anderen Planeten, wo wir hingehen. Ja, aber der, also das Universum ist jetzt, glaube ich, nicht, bin jetzt kein Physiker oder was, aber das ist ja nicht auf Unendlichkeit ausgelegt.
Ja,
ne?
Ja.
Und selbst wenn wir sagen, ja, irgendwann sind wir alle in irgendeiner Cloud hochgeladen, sind überhaupt nicht mehr angewiesen auf die physikalische, ne, also auf irgendwo Essen zu trinken und was auch immer. Ja, aber auch ein Raumschiff mit allen Seelen drin, was irgendwie von der Sonne noch Energie beziehen muss oder so. Also es gibt ja keine Hoffnung. Ne? Ja. Also es gibt ja wirklich keine Hoffnung durch Technik, solange wir irgendwie in angewiesen sind aufs Universum.
Ja.
Und das heißt, das macht es für mich so deutlich, dass die christliche Hoffnung darüber hinausgehen muss.
Ja.
Ne? Also das heißt halt, und so wird es ja auch artikuliert, das ist ja eine neue Erde, ein neuer Himmel. Ne?
Ja.
Also nicht irgendwie, lass mal jetzt einfach ein bisschen mehr Technik machen und ist uns egal, was, dass die Käfer sich auffressen. Das ist ja nicht das, die Vision, die in der Bibel beschrieben wird.
Definitiv. Also du hast recht, also Tillich ist sehr optimistisch und er ist wahrscheinlich unter den Theologen einer der optimistischsten, was diese Endzeitvorstellung angeht, dass sie durch den Menschen nicht realisiert, aber dass sie durch den Menschen geschehen kann oder vorangebracht wird. Trotzdem ist er auch, würde er niemals sagen, der Mensch kann sich historisch erlösen. Also sozusagen in dieser Welt kann das Reich Gottes 1:1 etabliert werden. Das nicht. Aber trotzdem, weil Christus sozusagen die Vervollkommnung oder die Vollkommenheit schon in der Welt ist und war, haben die Christen eine Vision, wie das Reich Gottes aussehen muss. Und sie können auf dieses Reich Gottes hinarbeiten. Und zwar tatsächlich historisch hinarbeiten. Schritt für Schritt und immer nur fragmentarisch, das ist so sein Wort, fragmentarisch, also im Sinne von, es wird niemals vollkommen sein, aber in den Fragmenten kommen wir dahin näher. Die Technik ist auch tatsächlich ein Schritt, qualitativer Schritt in diese Richtung. Es wird aber niemals historisch so sein. Also das ist für ihn auch definitiv klar. Und dazu möchte
Gut, er ist vielleicht auch ein bisschen Kind seiner Zeit dann.
Ja, also, definitiv.
Es klingt mir schon, ist ja auch gerade so ein bisschen ein Umbruch, habe ich das Gefühl, in der massenintellektuellen Welt. Also jetzt natürlich gibt es halt die krassesten Denkerinnen, die sind da wahrscheinlich schon vorbei oder so, aber dass man ja gerade das auch hart hinterfragt, ne? Diese ganzen aufklärerischen Sachen und da ist ja schon die Frage, also mir kommt da jetzt als Gedanke, wenn ich sage, ich kann näher ans Reich Gottes kommen durch Technik, er will vielleicht auch Mut machen, er will sagen, ja jetzt seht's mal nicht so schwarz, vielleicht haben ja damals die Christinnen der Welt auch gesagt, Hilfe, geben wir weg mit dieser Technik.
Definitiv,
hin? Mhm. Ne? Also so ein bisschen wie vielleicht heute manche Leute Angst vor KI haben oder skeptisch sind. Wir haben ja auch unsere Skepsis geäußert, dass er da Hoffnung machen will.
Definitiv.
Macht ja auch alles Sinn. Aber es ist ja schon schwierig, weil dann muss man ja Kriterien finden, wie man das messen kann.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, ein Grundproblem, also das was ich, ein Grundproblem insgesamt von dem aufklärerischen Denken, dass eben
dieses Messbare. Aber was messen? Also das christliche Messen.
Das christliche Messen, den Fortschritt messen, das Glück messen.
Ja, aber das ist doch
wie mache ich das?
Aber das wäre doch das, was die Theologie macht, die Gegenwart zu reflektieren und zu sagen, inwiefern entspricht die Gegenwart Christus?
Christus, ja, aber sie macht das nicht. Ich glaube, sie macht das nicht nach objektiven Kriterien.
Nein, nach den christlichen Kriterien.
Das ist das Problem. Und ich glaube, dass die christlichen Kriterien halt eben nicht unbedingt aufklärerische Kriterien oder wissenschaftliche Kriterien sein können. Ne, also ich kann nicht sagen, ich mache eine Studie und wenn die Leute denken, sie sind jetzt glücklicher als vorher, dann ist das christlich.
Nein.
Oder wenn die Leute jetzt mehr Geld verdienen. Also Geld ist ja eins der ganz wenigen Sachen, die wir irgendwie objektiv messen können. Wir können sagen, das Einkommen und das Durchschnittseinkommen von der Bevölkerung in Land XY oder der ganzen Welt hat sich in den letzten Jahren gesteigert und super gut. Also was ich damit sagen wollte ist, wenn er sagt, das geht voran und wir sollen das voranbringen, dann fragt sich ja auch immer, was ist voran? Mhm. Und meiner Meinung nach ist da das große, deswegen ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache tatsächlich, weil ich glaube, dass das, was ist vorankommen, eine tief religiöse Frage ist, die von der Wissenschaft nicht beantwortet werden kann. Und ich höre ja auch viele Podcasts und so weiter. Es gibt ja auch so diese Positive Thinking das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die Leute, die sagen, ja, alle sehen immer nur alles so schwarz und ungerecht, aber guck doch auch mal, ne, wir haben, ich glaube, Harari war auch einer von diesen Vertretern, ne, die sagen, guck doch mal, wir haben das, die Armut bekämpft und viel weniger Kinder sterben und so weiter und wir sind jetzt viel reicher. Vor 100 Jahren hatte der Durchschnittsbürger 2 Euro am Tag und jetzt sind es viel, viel mehr und so, ne. Also man versucht sozusagen, diese objektiven Kriterien festzulegen und danach das dann auch zu entscheiden. Und das heißt aber auch, vielleicht ist eine nächstenliebende kleine Handlung eben nach diesen Kriterien vielleicht nicht so gut. Ne? Also vielleicht wäre es besser gewesen, ich spende 2 Euro an Brot für die Welt, statt meinem der obdachlosen Frau an der Ecke zu geben. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz problematisch, weil man dann versucht, ich nenne es jetzt mal das Christliche oder den Fortschritt irgendwie noch was zu unterwerfen. Und dieses Unterwerfen ist sicherlich ein gutes Werkzeug und hilft bei der, ich will das nicht runterwerten, ne? Also wir haben da wahnsinnig viel Fortschritt gemacht, aber es ist, glaube ich, nicht notwendigerweise immer christlich. Und ich glaube, dass man dieses Christliche auch nicht unbedingt fassen kann. Ne? Also es ist ja schon, also ich habe jetzt viel geredet, da vielleicht kam es so ein bisschen rüber, in was für eine Richtung ich meine. Ich glaube, das hatten wir auch in anderen Folgen schon mal, das beschäftigt mich grundsätzlich immer so ein bisschen. Und da scheint es mir schon so, dass Tillich da so ein bisschen zu sehr auf den Zug der Zeit aufspringt. Ja, ja. War sicherlich gut in dem Kontext auch, ne? Vielleicht hat er Mut gemacht, aber es ist, glaube ich, jetzt in unserem Kontext haben wir andere Fragen.
Ja, also definitiv wehrt er sich in den Text gegen Maschinenstürme, so nennt er, formuliert er die, weil es Menschen gibt, die Angst vor Technik haben. Und da sagt er, man muss auch die guten sein, die befreienden Seiten für den. Das ist sehr naiv, aber tatsächlich, der Fabrikarbeiter, der nicht mehr durch seinen Körper arbeiten muss, sondern nur durch die Knöpfe bedienen, das ist für ihn ein befreiendes Moment, klar. Aber zu deinem Kommentar, also es ist ganz richtig, dass der Fehler liegt darin, dass man versucht, das Christliche nach den objektiven Kriterien von Glück, von Einkommen und sowas zu machen. Das geht nicht. Das Christliche ist nicht, geht nicht darin auf. Trotzdem kann es ja sein, dass es damit übereinstimmt. Also man könnte,
natürlich.
Es kann ja sein, dass Aufklärung christlich richtig ist. Es kann natürlich sein, dass Aufklärung auch etwas ist, das neutral gegenüber dem Christentum ist. Also es gibt verschiedene Positionen. Also, aber jedenfalls zu sagen, also man darf nicht den Fehler begehen, durch objektive Kriterien das Christliche herauszukriegen. Man muss durch christliche Kriterien das Christliche messen. Also man kann durchaus sagen, inwiefern entspricht die technische Entwicklung von KI dem Christlichen? Und das versuchen wir im Podcast ja auch zu reflektieren. Und dann kann man sagen, sie tut das nicht oder sie tut das ein wenig oder sie tut das doch durchaus sehr viel. Und dann kann man auch sagen, ja, das ist christlich zu begrüßen und darin erfüllt sich auch Reich Gottes. Aber
ja,
zu sagen, das ist
überhaupt
zu sagen,
kein Gegensatz,
aber
ich glaube, es geht mir nur um dieses Höchste, ne, dass man irgendwie das Unterordnen sucht. Und ich glaube, das ist auch das, ich meine, man muss ja, die Welt besteht ja nicht nur aus Christinnen, man braucht ja auch also andere Sachen, mit denen man Leute überzeugen kann.
Definitiv.
Das heißt, ich muss natürlich trotzdem, auch wenn ich sage, ich möchte gerne aus diesem und jenem Grund zum Beispiel jemandem helfen, und dann kann ich ja, also wird es vielleicht gut. Viele Leute wollen, finden es gute Sache, Leuten zu helfen, aber genau, also es ging mir so ein bisschen darum, dass es schwierig ist, Sachen objektiv zu messen und also nur nach dem, was rauskommt, zu beurteilen.
Ja,
also
klar,
das dass halt sein kann, natürlich, vielleicht gebe ich jemandem, also vielleicht dieses Beispiel mit dem Obdachlosen ein Bier oder so, ne, dass man sagt, das ist eigentlich schlecht, wenn ich dem jetzt 1 Euro gebe, weil dann kauft er sich Bier und trinkt dann Alkohol oder so.
Ja.
Ne, dann denkt man ja auch so, dann ich investiere jetzt was und es wird danach bewertet, nach dem, was rauskommt. Ja, hat er jetzt mehr oder weniger Alkohol getrunken, ist er jetzt, weiß ich nicht.
Mhm.
Aber es geht nicht so sehr um die Zuneigung oder die Verbundenheit, ne, oder so. Also,
richtig. Es ist ein rationales Verständnis, ne? Was nützt
genau, den Menschen
mehr?
Genau,
ja, das stimmt. Genau, und das, also das finde ich richtig. Also das Christentum muss sich, der Glaubende muss sich von diesen Sachen nicht unbedingt einnehmen lassen. Er kann aus seiner eigenen christlichen Perspektive noch eine andere Reflexionsstufe einnehmen. Das stimmt. Ich würde gern tatsächlich mit einem Zitat abschließen, und zwar, das ist das letzte Zitat in seinem Aufsatz. Und da wird er doch auch schön differenziert, finde ich. Also Ich lese vor, die Technik hat die Welt umgestaltet und diese umgestaltete Welt ist unsere Welt und keine andere. Auf ihr müssen wir bauen, müssen mehr als bisher die Technik einbauen in den letzten Lebenssinn. Wohlwissend ist sie göttlich, ist sie schaffend, ist sie befreiend, so ist sie auch dämonisch, knechtend und zerstörend. Auch sie, die Befreiende, muss befreit werden. Auch ihr Mythos muss einmünden in den großen Mythos vom Seufzen aller Kreatur und der Sehnsucht nach dem neuen Sein. Also, das finde ich schön. Also, obwohl er ihr ja so positivistische Sachen unterstellt wie das Befreiende, ist er sich immer bewusst, dass auch sie eine Knechtsgestalt und dämonische Gestalt ist, die erlöst werden muss. Und das ist ja das Spannende, dass er hier am
Technik,
Ende...
Technik selbst muss erlöst werden.
Ja, das ist doch das finde ich das Krasse fast schon an seiner Vision am Ende, dass er sagt, die Technik muss auch erlöst werden. Sie gehört auch zu einer kreatürlichen Geschaffenheit irgendwie in dieser Welt. Das sind sowas, finde ich, habe ich noch nie irgendwo gelesen. Also das
macht ja Sinn, ne? Also wenn man sagt, die ganze, es geht ja um die Erlösung der Welt, nicht nur um die Erlösung der Menschheit, ne?
Richtig.
In der Bibel.
Richtig.
Also würde ich jetzt mal so steil behaupten, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also,
ne? Naja, weil um wir
neue Erde und.
Klar,
und
so. Aber wir würden immer sagen, Technik, das haben wir Menschen erfunden, das ist unser Ding, das hat sozusagen mit Gott nichts zu tun. Und da sagt er, nee, das ist auch Schöpfung. Und auch sie ist
erlösungsbedürftig. Ja, was ist der Himmel ohne PlayStation?
Also. Ja, auch gut.
Schöne genau, also ich bin jetzt nicht so der Konsolenzocker, ne, aber ich kann mir vorstellen, dass, also natürlich, es gibt Leute, die da Passion für haben und es wäre natürlich schade, wenn dann im Himmel nur noch, weiß ich nicht, Sand ist. Ja.
Gut.
Also die Kreativität, ich finde das, genau, Kreativität geht ja im Himmel weiter. Und, ich finde es geil, also der Gedanke, dass es erlöste Technik geben wird. Vielleicht auch ganz spannend über die KI-Fragen, die wir hatten, ne?
Weil
eben auch eine erlöste KI vielleicht
es
irgendwann mal geben wird.
Also da öffnet sich sozusagen durch diese Perspektive, öffnen sich ganz viele neue Denkmöglichkeiten. Was ist Erlösung für Technik? Ne, das haben wir auch in unserem Podcast ja manchmal angesprochen. Aber das finde ich spannend. Also das weckt richtig, das weckt das Nachdenken ganz gut.
Ja, damit können wir hier auch unsere Hörer und Hörerinnen mal entlassen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War schön
mal wieder. Ich fand's super gut, dass wir uns endlich mal wieder sehen konnten. Hat mir gut getan. Ich habe was mitgenommen. Vielleicht gebt uns Feedback, liebe Hörende. Habt ihr damit auch was anfangen können? Wie fandet ihr das Format? Was zu hoch gestochen? Was?
Ihr könnt uns auch einen Text als Input geben, den wir vielleicht besprechen, wenn der nicht allzu lang ist.
Auch eine schöne Sache. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht selber lesen wollt, wie ich, gebt es dem Roman, der liest es für euch. Ja, wir machen den Podcast draus.
Ja, ist doch was. Ist doch was.
Ja,
ist doch
super. Machen wir so. haut uns, könnt ihr es gerne schicken. Feedback natürlich auch oder Texte, Themenvorschläge auch. Also wir werden auch andere Themen weiter ansprechen. Also jetzt nicht, das war jetzt mal so ein Versuch. info@netztheologen.org. Schickt uns eine Mail oder haut uns bei Twitter oder Insta an. Da sind wir @netztheologen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in Kürze. Wir sehen uns jetzt gerade hier virtuell und die anderen hören uns dann.
Genau. Ciao, ciao, macht's gut.
Macht's gut.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.